so drückt der Schuh. Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und für meine Begriffe herausragenden Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Heute ist der 15.08.2024 und aus meiner Sicht schon fast ein historischer Tag, denn mit dem heutigen Tag kommt der erste zertifizierte Barfuß-Sicherheitsschuh mit der Klassifizierung S3S auf den Markt. Was das Ganze bedeutet, das möchte ich heute mit meinen Interviewgästen besprechen und deswegen habe ich heute zu Gast das Team von BARC, das maßgeblich für diesen Schuh auch verantwortlich war. Und als erstes möchte ich euch die drei dann vorstellen, beziehungsweise möchte ich sie bitten, dass sie drei sich als erstes vorstellen, selbst vorstellen. Ich hoffe, Ingo, dass du mir nachsiehst, wenn ich sage, Ladies first, liebe Sonja.
Dankeschön. Dankeschön für die nette Begrüßung heute Morgen. Mein Name ist Sonja Arians. Ich bin gelernte Schuhmodelleurin und habe meinen Abschluss auf der Assetoria in Italien gemacht. Ich bin schon in meiner Kindheit stark geprägt gewesen von Schustern und hatte daher wohl keine Größe, andere Wahl, wie bei den Schuhen zu landen. Und daher heißt es bei den Schustern, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Damen- und Kinderschuhe, heute Sicherheitsschuhe, das sind meine Leidenschaft.
Herzlich willkommen.
Danke.
So, die Herren, einigt euch. Wer soll der Nächste sein?
Ja, dann mach ich gerne den Anfang.
Gut.
Ja, ich bin der Ingo, bin geschäftsführender Inhaber gemeinsam mit meiner Frau. Die Firma BARC war 1992 gegründet worden durch den Herrn BARC. BARC ist also keine Abkürzung, sondern ein Familienunternehmen und ist und wird auch immer ein Familienunternehmen weiter sein. Unser Sohn Christian ist gerade jetzt dabei, auch in die Geschäftsführung hineinzukommen. Ja, übernommen haben wir das Unternehmen dann in zweiter Generation 2016, meine Frau und ich. Und ja, für uns war es einfach immer wichtig, dass wir, wenn wir Sicherheitsschuhe machen, dass wir einen Nutzen, einen Mehrwert für die Träger bieten. Und da fokussieren wir uns ganz klar auf das Thema Gesundheit. Und da kommen wir später sicherlich noch im Detail dazu.
Ganz sicher. Ja, und dann der last but not least, der liebe Carsten. Hallo Carsten.
Ja, hallo. Mein Name ist Carsten Keidel. Ich bin der technische Leiter bei BARC. Ich habe ursprünglich mal Schuhfertiger gelernt in einem Sicherheitsschuhunternehmen. Habe danach studiert, bin jetzt Diplom-Ingenieur für Lederverarbeitung und Schuhtechnik und beschäftige mich seit gut 40 Jahren nun mit Sicherheitsschuhen und 15 Jahre davon glücklich bei BARC. Und das hat echt Spaß gemacht, dieses Projekt zu begleiten. Und ich glaube, da haben wir was Tolles auf die Beine gestellt.
Ja, da bin ich auch felsenfest von überzeugt und lustig, dass du das tatsächlich auch so sagst, weil ich fand das ganz witzig beim Kick-Off-Meeting, das wir ja hatten in der Firmenzentrale, da kam es auch nochmal zu Wort und zur Sprache. Deine Transformation zu dem Thema dieses Schuhs, das war sehr spannend, weil das nehme ich jetzt mal so ein bisschen vorweg. Carsten war von Anfang an der Skeptiker in der Runde und dass wir ihn sogar überzeugen konnten, das heißt schon eine ganze Menge. So. Von daher freut mich das umso mehr, dass er da so begeistert von ist, von dem Schuh. Ja, ihr hört jetzt hier drei Stimmen von BARC, aber natürlich stehen diese drei Stimmen stellvertretend für eine ganze Reihe von Mitarbeitern, denn das Projekt hat sich, jetzt dürft ihr mich gerne lügen strafen, über 5 Jahre gezogen mit Corona-Unterbrechung und dann die letzten circa 2,5 Jahren sehr intensiv, wenn ich das so korrekt überschaue, wo wir hier vom Podcast uns dann auch entsprechend einbringen durften. Ja, und tatsächlich dann heute der Verkaufsstart, 15.8. Die Händler, wo ihr die Schuhe bekommen könnt, haben wir euch ja am 1.8. schon mal in der Folge genannt. Ich werde sie trotzdem auch nochmal in den Shownotes verlinken und ansonsten natürlich bei der Firma BARC selbst. Ingo, du hast es gerade kurz angeteasert. Das Thema Gesundheit steht bei euch im Vordergrund. Das habt ihr schon immer so gehandhabt. Deswegen auch jetzt ja relativ frisch neues oder erneuertes Logo mit erneutem Subtext Unbox Your Nature. Trotzdem ist das Thema Barfußschuh vom Sicherheitsschuh, glaube ich, so weit weg wie von einem Skischuh ungefähr. Ist also tatsächlich erstmal recht spannend, wie das zueinander gefunden hat. Wer kam mit der Idee um die Ecke? Oder war das eher so eine gruppendynamische Geschichte? Und also wie kam das Thema bei euch in die Firma? Lasst uns einen Barfuß-Sicherheitsschuh machen.
Ja, erzähle ich gerne drüber. Und tatsächlich ist der Gedanke und der Startschuss von daher sogar noch weiter zurück als 5 Jahre. Wir haben in 2014, 2015 gemeinsam mit der Sporthochschule Köln, mit dem Professor Gerd-Peter Brüggemann damals ein System entwickelt, um ein fußgerechteres Laufen in Sicherheitsschuhen herzustellen. Das ist ein System, wir nennen es Bark Go and Relax System, das mittlerweile nicht nur patentiert, sondern auch vielfach prämiert wurde. Ein absolutes Verkaufsargument und vor allen Dingen ein wirklicher Mehrnutzen für den Träger, weil es dort wirklich darum geht, dass der Fuß natürlich auch in einem Sicherheitsschuh abknicken kann. Zu der Zeit hatten wir schon die Idee, auch einen Barfuß-Sicherheitsschuh zu fertigen. Und der Professor Brüggemann sagte dann auch, Mensch, das ist von der Idee her, ist das total gut, aber wir müssen dort viele Sachen einfach bedenken. Die Barfuß-Community ist absolut noch sehr, sehr klein. Und es kann auch zu Problemen führen, wenn jemand es ungewohnt einen solchen Schuh auf einmal trägt. Und einen Sicherheitsschuh trägt man ja nicht mal 1, 2 Stunden irgendwo am Tage,
Richtig.
sondern deutlich länger. Und dann haben wir, obwohl es immer noch im Hinterkopf schwelte, uns auf andere Projekte fokussiert. Aber es kam immer wieder hoch. Und so haben wir dann wirklich auch, das war damals dann wirklich gemeinsam, als Projektbegleiterin wirklich die Sonja, die dieses Projekt bei uns dann begleitet hat, wo wir das nochmal in Angriff genommen haben, weil wir in der Zwischenzeit der Meinung waren, dass wir gesagt haben, das Thema Barfußschuh, Barfußlaufen, Barfußschuhlaufen ist mittlerweile so groß geworden und wir haben auch immer wieder Anfragen bekommen von Leuten, die privat Barfußschuhe tragen, dass die Probleme haben, wenn sie im Job Sicherheitsschuhe benötigen. Und auch wenn es nach wie vor ein Nischenmarkt sein wird, ist uns das Thema Gesundheit dann doch so wichtig, dass wir gesagt haben, wir möchten für diese Leute eine Lösung finden. Ja, und dann haben wir alles nochmal ausgegraben, haben neue Impulse dazu gesucht, haben ja von der Leistenentwicklung, von der Produktionsstättensuchung alles nochmal genau recherchiert und haben das Projekt dann wirklich vor 5 Jahren nochmal neu gestartet.
Ja, das Go and Relax System ist ja auch Hauptbestandteil ist falsch, ist aber auch ein Bestandteil vom neuen Schuh, also vom Phoenix, dem Barfuß-Sicherheitsschuh. Wir haben das, oder ich habe das auch bei dem Kickoff ja schon mal genauer gesagt, man darf hier nicht zwei Dinge miteinander verwechseln. Man sagt ja immer bei Barfußschuhen, es sollen keine Stützelemente verbaut sein. Ganz wichtig ist ja, dass dieses Go and Relax System ist kein Element, das den Fuß stützt, sondern das den Schuh korrekt leitet, weil das Problem ist ja bei Sicherheitsschuhen auch aufgrund von diversesten verbauten, notwendigerweise verbauten Materialien, Durchtrittsschutz und Zehenkappe zum Beispiel, dass es da mal schnell zu falschem Abknicken oder Abrollen kommt. Und das ist jetzt das Thema Go and Relax. Da will ich auf jeden Fall ein bisschen näher drauf eingehen, weil das hat ja gleich mehrere Komponenten. Jetzt müsst ihr drei mir aber weiterhelfen. Wer von euch kann denn zu welchem Element am ehesten was sagen? Also die beiden Hauptelemente sind ja dieses sogenannte H-Element und die angepasste Zehenkappe. Wer ist da eher im Thema?
Das macht doch Carsten am besten.
Das habe ich mir gedacht. Carsten, erzähl uns doch mal bitte, was
Ja.
es mit diesem H-Element auf sich hat. Da fangen wir erstmal mit an.
H-Element
Doch
würde ich
nicht.
jetzt nicht anfangen.
Okay, ja gut.
Ich würde lieber von vorne anfangen.
Ja gut, dann
Denn
fangen wir von vorne an, was denn
das
sonst?
H-Element ist im Prinzip nur ein Bestandteil des Ganzen.
Ja.
Es ist ja so, dass wenn du einen normalen Sicherheitsschuh dir anguckst, da ist eine Zehenschutzkappe drin. Diese Zehenschutzkappe hat eine gerade Kante und der Schuh kann immer nur an dieser Kante abnicken. Das ist, die ist aus Stahl, die ist aus Aluminium, die ist aus Kunststoff, aber in irgendeiner Form so hart, dass die sich nicht, natürlich nicht knicken lässt. Das heißt, der Schuh knickt immer an der geraden Kante ab. Anatomisch ist es aber völlig falsch. Denn der Fuß, die Zehengrundgelenke, die liegen ja nicht in einer Linie, sondern die liegen in zwei Linien. Also die
So ein
beiden
bisschen
inneren
abgeschrägt.
in einer geraden Linie und dann in einer Schräge. Und wenn ich dann den Schuh gerade abknicke vorne an der Kappe, dann belaste ich natürlich Teile der Knochen, weil die dort nicht abknicken können. Die sind ja starr. Und deshalb haben wir da eine Konstruktion entwickelt, wo wir die Kappe etwas verlängert haben im äußeren Bereich, im Bereich der Kleinzehe. Dadurch knickt die Kappe nicht mehr gerade ab, sondern in eben dieser Linie, wie die Zehengrundgelenke liegen. Und erlauben so dem Fuß und ein natürliches Abknicken, so wie es auf
Wichtig,
Barfuß machen würde.
wichtig hier zu erwähnen, weil ja unsere Hörer es nicht sehen, diese kleine Nase, die ist ja, also das Schräge ist halt nicht oben, also wer den Schuh in Händen halten wird, wird feststellen, oben ist die Kante immer noch gerade, sondern es handelt
Genau.
sich um eine Nase quasi unterm kleinen Zeh, die dann für das korrekte Abknicken sorgt. Weil das Problem ist, wäre oben das Ganze schräg, würde was passieren wahrscheinlich beim Abknicken?
Ja, dann würde es wahrscheinlich in den Fuß reindrücken und wäre
Genau.
unangenehm, ne? Würde schmerzen.
Muss ja
Klar.
nicht sein. Ja, also da sind wir zwar, weil das war tatsächlich, als ich das erste Mal davon gehört habe und es nicht gesehen hatte, deswegen ist das wichtig für unsere Hörer zu erläutern. Ich habe gedacht, die Kappe oben wäre auch schon so abgeschrägt, dass der kleine Zeh überdeckt wird. Das würde tatsächlich zu Verletzungen führen und ist deswegen nicht möglich. Aber diese kleine Nase, die quasi an der Unterseite vom kleinen Zeh ist, die sorgt dann für das korrekte Abknicken.
Man kann sich das Ganze auch als Animation bei uns auf der Internetseite angucken.
Guter
Da ist es
Hinweis.
sehr schön dargestellt mit der Kappe, mit der Sohle und auch mit dem H-Element, was da drin ist. Der Grund jetzt, wie gesagt, zum einen habe ich die Nase oder die Verlängerung im Bodenbereich der Kappe, um eben dieses anatomisch richtige Abknicken zu gewährleisten. Habe dann dahinter in der Sohle im Profil entsprechende Profillinien, die auch dieses Abknicken abbilden. Und dann als dritten Punkt eben dieses H-Element, das aber wirklich nur dazu da ist, um diesen Bereich entsprechend zu definieren. Das heißt, dieses H-Element ist eben im Großzehenbereich ist es, oder in Richtung der Großzeh ist es länger und in Richtung der Kleinzeh ist es kürzer, weil auch ja dieses schräge Abknicken dann in diesem Bereich stattfindet. Ist aber deshalb H-förmig gestaltet, damit ich die Torsion nicht verliere. Weil die Torsion ist ja extrem wichtig. Der Schuh, der lässt sich, du hast es ja auch mal gemacht, du hast ja die ganze Sohle eingerollt, lässt sich also wunderbar
Frei
und
verbinden,
flexibel verdrehen, verbinden, sodass also diese natürliche Fußbewegung immer noch erhalten bleibt. Aber wichtig ist eben, dass in diesem Bereich, wo die Zehengrundgelenke liegen, der Fuß auch abknickt. So wie er barfuß abknickt, so soll er dann auch im Sicherheitsschuh abknicken. Das tut er bei uns seit vielen, vielen Jahren jetzt schon, seit wir das entwickelt haben. Aber eben halt noch in Sicherheitsschuhform. Und jetzt haben wir den ersten Barfuß-Sicherheitsschuh, der
der
wirklich auch
Welt.
in Barfußform ist und der dann im Prinzip das alles gewährleistet. Insofern kann man eigentlich sagen, mit unserem System ist die einzige Möglichkeit, so einen Barfuß-Sicherheitsschuh zu machen, weil nur mit unserem System kann der natürlich abknicken. Das könnte er mit so einer geraden Kappe eben nicht.
Also den Hinweis mit der Webseite nehme ich mal direkt auf. Die stellen wir auch direkt in die Shownotes natürlich, dass ihr die Webseite von Bark und insbesondere vom Go and Relax System auch schnell findet. Und Bilder vom Schuh findet ihr zu dieser Folge in unseren Social Media Kanälen. Da könnt ihr das dann finden, auch mit dieser Torsionsbewegung. Also wir haben wirklich den Schuh verwrungen wie ein Barfußschuh, denn es ist ja auch ein Barfußschuh. Es funktioniert also auch genauso. Ja, und damit wir jetzt auch die Dritte im Bunde natürlich zu Wort kommen lassen können, Sonja, wo waren denn so die größten Hürden und Herausforderungen beim Design dieses Schuhs? Es war ja mehr als nur die Farbe zu verändern für eure sonstigen Schuhe. Da war ja doch schon ein bisschen mehr nötig.
Ja, ich glaube, die Hindernisse, wenn man die so nennen darf, waren einfach die einfach vom Grundsatz her gegeben sind, aus meiner Sicht erstmal aus der Norm heraus, dass wir einfach sehr viele Dinge aufgrund dessen, weil wir uns im Sicherheitsschuhbereich bewegen, uns ja nicht einfach frei bewegen können, wie wir es normalerweise tun. Das heißt, ich habe irgendwelche bestimmte Grenzen gesetzt. Und an die muss ich mich halten. Und wenn ich ganz frei auf der platten Wiese einfach halt eben anfange, dann kann ich ja komplett frei denken. Und von daher war schon ein gewisses Raster irgendwo schon gegeben, was uns sehr geholfen hat, insgesamt daran zu gehen, war einfach auch unsere Denkweise. Unsere Denkweise beinhaltet ja halt eben auch darüber hinaus zu denken, über uns hinaus zu wachsen. Daher war dann das Erste, womit wir angefangen haben, war damals die Kappe, über die wir jetzt gerade als erstes sogar schon gesprochen haben, weil die ja sehr, sehr breit werden musste, trotz alledem ja auch alle Tests bestehen sollte. Da wurde am längsten am Anfang dran gefeilt, bis wir dann halt so weit waren, dass wir wussten, okay, wir schaffen die ganzen Tests. Dann war das für uns als Basis gegeben. Darauf haben wir dann mit Fagus zusammen den ersten Leisten entwickelt, den ersten Barfußleisten. Die hatten sehr viel Erfahrung und konnten uns da auch gut bei helfen. Und dann haben wir die Basis gesetzt. Das, wie gesagt, das war jetzt in dem Fall der Leisten. Als der Leisten für uns klar war, dass wir den auch so hinbekommen, dass der halt mit der Nullsprengung auch für uns in unserem Bereich gut ankommt, haben wir uns auseinandergesetzt halt eben mit der Sohle. Die sollte ja auch bestimmte Dinge beinhalten. Wir haben gerade über unser Go and Relax gesprochen. Das hieß, wir mussten natürlich auch die Knicklinien mit einbauen. Da wir aber in Richtung natürlich gehen wollten, war natürlich auch klar, dass wir halt nicht mit Ecken und Kanten arbeiten wollten, sondern eher halt eben in Richtung Rundungen gehen wollten. Das Ganze sollte insgesamt etwas weicher werden, sollte aber auch andererseits halt den Fuß optisch irgendwo darstellen. Da hatten wir viele gute Ideen, die wir dann zusammengepackt haben zu der heutigen Sohle, die da steht. Und Unbox Your Nature ist eins der Themen, die ganz klar für diesen Sicherheitsschuh, für unseren Phoenix, benutzt werden sollte. Das konnten wir dann auch noch gut an der Seite anbringen, um einen gewissen Wiedererkennungswert für uns eben zu bekommen. Und erst im dritten Schritt sind wir dann auf das Design halt eben des Schaftes gekommen. Für uns war klar, wir wollten einen Schuh halt eben mit einem Schaft haben, der sich in die Sicherheitsschuhbranche einbringt, dass er halt erstmal nicht zu sehr heraussticht, aber trotz alledem doch sicherlich Materialien bekommt, die ja auch für einen Sicherheitsschuhträger ja machbar ist und aber auch für euch halt bestimmte Themen mit anteasert, die halt auch das Thema Nachhaltigkeit mit ansprechen. Es war sogar am Anfang geplant, auch den Schaft, das Obermaterial in recyceltem Material halt eben darzubringen. Da haben wir uns im letzten Schritt erst gegen entschieden, weil wir hier sicher gehen wollten. Wir haben aber das Futter aus recyceltem Material, den Schnürsenkel aus einem recycelten Material. Unser Neo Shield ist aus hundertprozentig recyceltem Material. Und so ein Schritt zum nächsten. Und ja, zum Schluss, nach ganz, ganz vielen Trageproben, können wir heute den Schuh auf den Tisch stellen und sagen, ja, ganz viele dürfen diesen Schuh letztendlich wirklich an die Füße nehmen. Das macht
Sehr
es
schön, ja.
aus, ja.
Ja, direkt eine Nachfrage dazu, bevor, also beziehungsweise fast schon zwei, wobei ich glaube, Nachfrage zwei gleich wieder an Carsten geht, weil das Thema Neo Shield hast du gerade aufgemacht. Das ist wieder die technische Komponente, was Carsten erzählen kann. Du hast von dem Leistenbauer gesagt, der hat viel Erfahrung. Hat der viel Erfahrung im Barfußschuhleistenbau oder war für den das Thema Barfußschuh auch neu? Das Leistenbau zwar von ihm, von diesen Leistenbauern, klar, Erfahrung da war, aber Barfußschuh ist ja doch für den einen oder anderen schon mal was Neues.
Es ist so, dass
Leistenbauer?
Unser Leistenbauer sehr viel Erfahrung nicht nur im Leistenbau alleine hat, sondern ganz speziell halt eben auch in der Barfuß-Community.
Ah.
Und deswegen haben wir ihn damals angesprochen,
Ach, sehr
ob
gut.
er das für uns machen kann. Genau.
Ja.
Also, da war Erfahrungswerte da. Ja.
Sehr gut. Weil du direkt jetzt schon so ein bisschen Materialien angesprochen hast, wir haben es ja schon in der Vorstellung des Schuhs auch ein bisschen gesagt, aber auch hier nochmal der Hinweis, wer jetzt den 1.8. nicht gehört hat, der Schuh ist zum einen aus recycelten Materialien und die Materialien, die nicht recycelt sind, sind aber recycelbar, aber auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Das habe ich hoffentlich so richtig dargestellt.
Richtig, genau.
Richtig, ja, weil das auch dann wichtig ist, wenn man das Thema Nature, Unbox Your Nature dazu nimmt. Dieses Gesamtthema sollte das auch nicht fehlen beim Thema Materialien. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und manchmal ist halt auch Langlebigkeit nachhaltiger als Recyclingmaterial, das aber schnell kaputt geht. Das muss man auch einfach mal so sagen.
Ja, genau. Und da war es halt eben so, ne? Obermaterial hat mein Kollege mir gerade noch nachgegeben. Also wir hatten erst 100% recyceltes Material. Jetzt haben wir nur einen gewissen Anteil halt eben. Genau. Und da muss man dann halt auch auf eine gewisse Art und Weise einfach auch abwägen. Was ist jetzt zum Schluss runter das, was für uns langfristig das Bessere ist? Und da ist natürlich auch gewisse Erfahrung da. Und von der müssen wir zehren und dann kann man nachher später auf was anderes umsteigen.
Ja, ja
das
Carsten.
Ja, das war ja ich, das war ja das, was du schon am Anfang angesprochen hast, wo du gesagt hast, ich war der große Skeptiker. Das liegt aber nicht daran, dass ich von Haus aus skeptisch bin, sondern weil ich, wie gesagt, schon 40 Jahre Sicherheitsschuhe mache und mich bei uns um das Thema Normen und Zertifizierung und so weiter kümmere, auch im Normungsgremium sitze, dann weiß ich um die Voraussetzungen für einen Sicherheitsschuh. Und wenn ich die Voraussetzungen für einen Sicherheitsschuh mit einem Barfußschuh vergleiche, dann bin ich natürlich skeptisch.
Ja, da tun sich Welten.
Welt,
ja, wie ich sagte, ne, ganz weit weg. Ja. Also ich kann da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von dem Kick-Off-Meeting. Ich glaube, der Carsten hatte tatsächlich auch die größten Gesprächsanteile, so mehr oder weniger, aber auch aus der Notwendigkeit heraus, weil der hat uns mal so erklärt, was so ein Sicherheitsschuh alles können muss. Also wenn wir die Baustelle jetzt eher aufmachen, dann machen wir noch drei Podcast-Folgen draus, weil das ist wirklich jede Menge. So ein paar Peaks nehmen wir uns gleich mal raus, weil die auch für die Konstruktion des Schuhs ja durchaus wichtig waren. Neo Shield ist genau eine solche Komponente. Erklär mir doch mal ein bisschen was zum Thema Neo Shield. Das ist eine Neuentwicklung, habe ich gehört.
Darf ich wieder anders anfangen?
Ach ja, sicher.
Oh mein.
Ich würde nämlich am liebsten ganz unten anfangen.
Okay.
Es gibt so ein paar Dinge, die haben uns natürlich enorme Probleme bereitet bei der Gestaltung eines Barfußschuhs. Das sind die Anforderungen, die in der Norm gestellt werden.
Ja.
So gibt es in der Norm eine Mindestdicke für die Laufsohle, die vorgeschrieben ist. Diese Mindestdicke kann ich nicht unterschreiten. Das heißt, ich muss zwangsläufig eine gewisse Dicke der Sohle einhalten. Der nächste Punkt ist die Energieaufnahme im Fersenbereich. Das heißt, die Ferse muss eine Energie von 20 Joule aufnehmen können. Und dafür brauche ich auch wieder eine gewisse Dicke. So, das ist die Dicke, die am Schluss rauskommt bei der Sohle, die ich brauche, um diese Werte zu erreichen. Und wenn ich eine Nullsprengung haben will, dann muss ich die gleiche Dicke auch vorne haben.
Richtig.
Wodurch natürlich dann die Elastizität des Schuhes etwas leidet. Die kann ich natürlich nicht so biegsam machen, wie wenn ich nur eine ganz dünne Gummisohle darunter habe.
Stimmt,
Aber
ja.
das sind halt so Dinge, die uns das erschwert haben. Und dann kommt noch dazu, dass gerade bei Schuhen, die einen Durchtrittsschutz benötigen, wie jetzt zum Beispiel einen S3-Schuh, dass also da keine Nägel durchdringen können durch die Sohle, dass die eben ein Material brauchen, was verhindert, dass die Nägel durchtreten. Und da gab es von Haus aus in der Vergangenheit eben Stahl. Und wenn dann so eine Stahlplatte in einem Barfußschuh drin ist, dann ist das kontraproduktiv.
Schwer. Schwer und steif.
Dann ist das sehr kontraproduktiv und schwer natürlich. Dann gab es danach entsprechende textile Materialien, aber auch die genauso schwer wie Stahl, etwas flexibler, aber halt auch nur in Längsrichtung, in Querrichtung nicht. Und die Torsion wurde auch behindert durch dieses Material. Und das war ja auch noch damals Stand der Technik, als wir angefangen haben, das zu entwickeln. Und nur durch die Entwicklung sagen wir mal, der Zulieferindustrie und unserer Entwicklungsarbeit sind wir zu einem Material gekommen, was nur noch die Hälfte wiegt, was vollkommen elastisch ist. Das kann man richtig schön einrollen, das kann man verdrehen, verwinden und so weiter, bietet einen besseren Schutz noch als das bisherige textile Material zum Durchtrittsschutz. Und es besteht zu 100% aus recyceltem Material. Das
Super,
ist Polyethylen. Polyethylen ist der meistbenutzte Kunststoff. Besteht nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Wenn das verbrannt wird, dann entsteht Wasser.
auch gut. Ja.
Also es ist wirklich, es entstehen keine gefährlichen Stoffe, wenn das Material irgendwie mal verbrannt werden sollte. Und es ist sehr weich,
Ja.
es ist sehr flexibel und das bietet auch noch Vorteile, was die Energieaufnahme im Fersenbereich angeht, sodass wir da auch noch die Dicke der Sohle etwas reduzieren konnten.
Ja.
Also tolles Material.
Ja.
Wirklich, wirklich gut.
Erklärt auch so diese ganzen Problematiken, erklärt ja auch tatsächlich, warum diese lange Entwicklungsphase dann irgendwo auch schon fast notwendig war. Es fehlten ja immer wieder irgendwelche Komponenten irgendwo. Aber jetzt tatsächlich nochmal zwei Dinge da zum Nachtrag. Welche Sohlendicken sind denn vorgegeben? Was muss denn auf jeden Fall immer vorhanden sein?
Also die Sohle muss mindestens 6 mm dick haben.
So, und
So,
dann
ein
eben diese.
Profil muss nicht dabei, es muss kein Profil haben.
Ja.
Bei einem S3-Schuh muss es ein Profil haben.
Okay, ja.
Ja, und das Profil muss mindestens 2,5 mm hoch sein.
So, und so
So,
kommen wir nämlich dann, ja.
sinnvollerweise habe ich natürlich ein Profil, weil die Gleitsicherheit wird bei Schuhen auch geprüft
Ja.
und dafür brauche ich ein Profil.
Genau. Wenn man sich die Latte an Normierung anguckt, die ja, also es steht auf dem Karton S3S. Jetzt mussten wir nochmal kurz helfen. Das zweite S steht dafür, dass schmale Nägel nicht eindringen können,
Ja,
richtig? Also,
small. Also
ja.
das sind immer englische
Small,
Abkürzungen,
small, ja. Also kleine, dünne Nägel.
weil das eine Weltnorm ist, sind
Ja.
das englische Abkürzungen und da bedeutet
Ja.
S small. Das heißt, der Durchschnitt wurde mit einem dünnen Nagel getestet.
Ja,
Es
das
gibt auch noch
heißt,
L für large, das wäre
ja,
dann mit einem dickeren Nagel,
der dicke
aber der
Zimmermannsnagel,
dünnere
ja.
Nagel ist die härtere Anforderung.
Die größere Herausforderung, ja. Und dann eben habt ihr ja noch alle möglichen Zusatzzertifizierungen dazu, wenn ich jetzt richtig auf Gleitsicherheit, auf Öl, Hitzebeständigkeit war mit dabei,
Hitzebeständigkeit
säurebeständig.
der Laufsohle haben wir
Ja.
noch.
Eine Säurebeständigkeit war,
Öl-
glaube
und
ich, da.
Benzin, Öl- und
Das war es,
Benzinbeständigkeit.
genau, ja. Und die elektrische Leitfähigkeit war auch noch, ne?
Genau. Ja, der ist ESD. Also Electrostatic Discharge, also auch wieder eine
Ja.
englische
Ja,
Abkürzung.
klar.
Das ist, das verhindert, dass du kennst das, wenn du mit manchen Schuhen auf Teppichboden läufst und greifst an die Türklinke, dann kriegst du eine gewischt.
Ja.
Und diese ESD-Fähigkeit von Schuhen verhindert das Ganze eben.
Ja.
Das heißt, es entstehen keine Funken, es entsteht keine elektrische Entladung, weil dein Körper sich nicht aufladen kann. Das ist vor allem wichtig, wenn es um die Produktion von elektrischen Bauteilen geht, ne? Von Computerchips und sonst irgendwas. Die können durch sowas schnell zerstört werden und diese Schuhe verhindern eben diese Aufladung des Körpers. Und dann
Ja, super. Und dann haben wir nämlich jetzt auch tatsächlich mal, also 8 mm haben wir euch ja schon vorgestellt, ist die Sohle dick mit
ja.
Einleger. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum es eben nicht dünner ging. Es funktioniert nicht, weil es die Norm eben erfordert, 6 mm und eben die
Die
20,
Energieaufnahme war das
die
größere
Energieaufnahme.
Problem, weil
Ja.
wenn wir jetzt nur auf 6 mm gegangen wären, hätten wir die Energieaufnahme nicht geschafft. Da
Auch
hätten wir
das.
Werte von 13, 14 Joule erreicht.
Ja.
Wir brauchen aber mindestens 20. Deshalb haben wir eben die entsprechende Dicke der Laufsohle und haben aber auch eine relativ dicke Einlegesohle drin, die das noch mit verbessert, diese Energieaufnahme.
Ja, und die halt auch wichtig ist. Das war nochmal ein Hinweis, den es ja auch beim Kickoff mehrfach gab, ne? Diese Sohle. Der Schuh ist nur mit den mitgelieferten Sohlen zertifiziert, also die auf jeden Fall bitte drin lassen.
Ja, das ist
Ja.
wichtig, denn die bestimmen natürlich, wie gesagt, auch diese Energieaufnahme im
Ja.
Fersenbereich. Ich meine, wir hätten natürlich eine dünnere Einlegesohle einlegen können und dann dafür hätten wir aber die Sohle noch dicker machen können oder müssen. Das heißt, dann wäre der Schuh extrem steif geworden. Also insofern war das die bessere Lösung zu sagen, ich mache eine etwas dickere Einlegesohle rein, die mir dann aber noch was bei der Energieaufnahme bringt.
Ja, jetzt kommen wir mal zum Ingo, damit er auch wieder Gesprächsanteile kriegt, der arme Kerl. Ingo, du kommst mit der Idee, wir machen einen Barfuß-Sicherheitsschuh in die Firma und läufst als erstes vor die Wand Carsten und seine Normen. Nehmen wir das mal als Ausgangspunkt, nehmen uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise zum. War gut
Hat gesagt,
ausgedrückt.
mach du das, Sonja, dann mach ich das mal mit.
Genau, Sonja, ärger du dich damit rum. Auch schön. Ah, herrlich. Aber trotzdem, nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. So ganz groben Abriss, wirklich grob, weil 5 Jahre ist ja eine lange Zeit, wenn wir da jetzt wirklich, oder nehmen wir mal die letzten 2, 2,5 Jahre, wo es wirklich sehr, sehr stringent, sage ich jetzt mal, auf das Projekt dann zulief. Wie lief es so ab? Was hattet ihr auch für Probleme vielleicht unterwegs? Nicht nur Thema Normen, sondern Hersteller suchen, Hersteller finden, da auch erstmal vielleicht Know-how vermitteln und. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Das hast ja, ist ja viel bei dir auch zusammengeflossen an Informationen.
Sehr gerne, sehr gerne. Also als erstes möchte ich nochmal vorweg schicken, ich war froh, dass der Carsten da war als
Ja.
der Mahner und wirklich derjenige, der sagte, Mensch, achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf. Er arbeitet seit über 10 Jahren für uns mit im Deutschen Normenausschuss, hat alle Informationen viel schneller als alle anderen. Also von daher ist das für uns eminent wichtig. Ich weiß aber auch, dass ein Carsten immer nach Lösungen sucht. Und auch da hat er dann nicht gesagt, das geht nicht, sondern er hat halt gemahnt. Und das ist in dem Fall sicherlich auch notwendig gewesen.
Ja.
Ja, wir haben schon versucht, alles irgendwo, wo man vorher sagt, ja, geht nicht, gibt es nicht irgendwo nach dem Motto. Und ja, tatsächlich war auch. Wir sind also ein weltweit agierendes Unternehmen. Wir haben Produktionspartner sowohl hier in Europa als auch im asiatischen Raum. Und unser Ziel oder unser erster Ansatz war eigentlich, dass wir dieses Projekt hier in Deutschland realisieren möchten. Und wir dachten, Mensch, die Zeit ist dafür reif, das können wir gerne sehr gut machen. Und sind da auch eine Kooperation entsprechend eingegangen. Tatsächlich ist es aber so, dass das Know-how, was diese Sachen betrifft, Textilentwicklung, Schuhentwicklung etc., oftmals gar nicht mehr hier ist. Die Zulieferindustrie, die ist gar nicht mehr hier, die vor vielen, vielen Jahren schon abgewandert ist. Und so war das zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns dann doch in unserem Mindset etwas ändern mussten, wo wir gesagt haben, wir wissen, wo wir im asiatischen Raum wirklich gute Partner haben, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren sehr freundschaftlich zusammenarbeiten und die eine tolle Entwicklungsabteilung haben, die uns in allen Sachen unterstützen. Und dort tickt wirklich auch dann genau der Puls hinsichtlich neuer Materialien, wie die gemeinsame Entwicklung des Neo-Shield-Materials. Das passiert dort. Und dann haben wir wirklich dort entwickelt, gemeinsam mit unseren Partnern. Und ja, wir wurden sicherlich durch Corona auch etwas ausgebremst. Das muss man auch sagen. Das war nicht nur, weil es etwas weiter weg war, sondern weil weltweit die ganze Zulieferindustrie, ja, teilweise hat man heutzutage ja noch Probleme damit, dass die Zulieferketten nicht so sind, wie man es vorher gewohnt war. Das war sicherlich mit ein Grund, warum die Entwicklung so lange gedauert hat. Aber dann vor Ort selber, wo Sonja und Carsten dann gewesen sind und dieses Projekt umgesetzt haben, da kam richtig Speed rein. Da die sind freudestrahlend wieder zurückgekommen und haben gesagt: Mein Gott, sind so viele Schritte irgendwo jetzt weitergekommen. Lasst uns das dort weiter forcieren. Und so haben wir da jetzt wirklich den Start, dass wir sagen: Okay, die ersten Schuhe sind jetzt hier am Lager. Schon eine ganze Menge sogar tatsächlich auch vorverkauft. Und ja, so dass wir da sehr, sehr frohen Mutes sind jetzt.
Ja, das freut uns ja auch zu hören. So, jetzt aber tatsächlich, das hört sich so an, als wenn alles glatt lief. Glaube ich nicht. Beziehungsweise, ich weiß ja, dass das nicht so war. Komm, erzähl mal, was hattet ihr für Probleme auf dem Weg? Man muss das ja auch einfach mal ehrlich kommunizieren, weil wenn man sich überlegt, 5 Jahre, 7 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh, haben wir jetzt eine Gesamtentwicklungszeit. Selbst wenn wir Corona rausrechnen, kommen wir auf mindestens 4, 5 Jahre. Es gab viele, viele Hürden. Der Carsten hat es ja gerade schon erzählt mit dem Neo-Shield, dann, das auch erst entwickelt werden musste. Was hattet ihr denn für Probleme unterwegs? Ja, erstmal schon selbst nachdem ihr die entsprechenden Hersteller gefunden habt, die euch den Schuh bauen. Da gab es doch bestimmt trotzdem erstmal Dinge, die auch da erstmal vermittelt werden mussten, weil wenn die bisher alle Sicherheitsschuhe gebaut haben, konnten die mit dem Thema Barfußschuh überhaupt was anfangen?
Nein, nein. Natürlich nicht.
Nein.
Das ist wirklich so, der Hersteller, der hat wirklich bis dato nur Sicherheitsschuhe gemacht. Der wusste gar nicht, in Asien kennt man das auch nicht, ne? Also Barfußschuhe, es gibt zwar Barfußschuhhersteller dort, aber Barfußschuhträger, nein. Also insofern wusste das keiner, da mussten wir denen das Thema natürlich erstmal nahebringen, erklären, worum geht es überhaupt, was ist der Sinn dahinter. Nullsprengung, das war auch so ein Ding. Haben wir gesagt, wir wollen einen Schuh mit Nullsprengung haben. Und dann sagt der Chef, nein, nein, das geht doch gar nicht. Wir müssen Absatz haben. Nullsprengung, das geht ja gar nicht. Und das waren schon Schwierigkeiten, ne? Und
Aber
das
grundsätzlich verstanden
umzusetzen.
hatten die das, was eine Nullsprengung sein soll.
Das haben sie dann verstanden, natürlich. Ich meine, klar, wir haben es versucht, möglichst zu erklären. Und das war so der erste Schritt. Dann der nächste Schritt war, wir haben drei Sohlenformen gebaut. Bis wir da waren, wo wir da waren, eben auch um diese Energieaufnahme zum Beispiel zu erreichen. Weil wir ja erst gesagt haben, wir fangen mal beim Niedrigsten an, das wir uns vorstellen können, und das hat halt nicht funktioniert. Also musstest du nochmal eine Sohlenform bauen und nochmal eine Sohlenform bauen.
Ich grätsche jetzt tatsächlich nochmal dazwischen, weil gerade diese Sache, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Es waren ja nicht nur die drei Sohlenformen, sondern wir haben auch immer wieder mit zusätzlichem Polstermaterial, wie wir die Sohle so dünn wie möglich gestalten, aber trotzdem die 20 Joule, die eine gewisse Dicke erfordern, irgendwo dann auch erreichen, wo wir getüftelt haben mit Zwischensohlenmaterialien, mit Einlegesohlenmaterialien. Ich weiß nicht, wie viele Tests wir beim PFI, beim Prüf- und Forschungsinstitut hier in Pirmasens, mit diesen Schuhen durchgeführt haben, allein um dieses Problem zu lösen. Also es waren 15, 20 Tests bestimmt, die wir dort durchgeführt haben, um dort jetzt eine möglichst dünne Sohle, die aber die herzustellen, die aber die Sicherheitskriterien und die Anforderungen erfüllt. Und bei den Kappen tatsächlich war es ähnlich. Da kann Carsten oder Sonja noch mal auch ja, zu ausführen.
Sonja hatte noch was.
Ja, genau. Mir fiel dann halt noch die Geschichte mit den Kappen ein. Also damit haben wir ja gestartet ganz am Anfang. Und dann war aber klar, ja, irgendwann schaffen wir das halt eben. Dann haben wir uns nachher den Schuh aber angeguckt auf dem Leisten. Und dann fanden wir zum Schluss runter, das sieht aber doch echt ganz globig aus. Da kommen wir dann in alte Zeiten irgendwie zurück. Dann sieht der so aus wie so ein Clownschuh. Das wollen wir letztendlich auch nicht. Was können wir denn jetzt da machen? Und zum Schluss haben wir dann auch eine Aluminiumkappe nehmen können, die dann halt ja einfach im Endeffekt doch dünner und leichter sich darstellt. Und das sind dann halt auch so Sachen. Das bedeutet ja auch immer wieder ein Umstellen, ein Umbauen. Ja, und halt auch immer dieser Faktor Zeit, der dann einfach mal wieder in der Schleife mitläuft. Und wir haben ja auch immer zwischenzeitlich Trageproben gemacht. Das hieß ja auch noch, Schuhe fertig machen, Schuhe wieder hier, die Schuhe wieder an die Füße setzen, passt das nicht. Ne? So, da wird ja immer wieder halt eben dran gefeilt und deswegen dauern viele Dinge dann doch irgendwann doch so lange, aber ja mit dem Ergebnis, dass wir die Schuhe auch vernünftig an die Füße geben möchten.
Ich kann mich noch gut erinnern, tatsächlich, als ich den ersten Schuh so bekommen hatte, dann intensiv getestet, was da dann auch noch so von Kleinigkeiten bis großen Problemen sich, in Anführungsstrichen großen Problemen sich so dargestellt haben. Da war noch, glaube ich, die Stahlkappe drin tatsächlich oder Kunststoff schon. Ich
Kunststoffkappe,
Gott. Da war schon die Kunststoff. Die war aber auch sehr schwer. Da weiß ich noch, habe ich gesagt, die ist sehr, sehr kopflastig, das Ding, und zieht mir immer die Zehen runter. Da waren auch mannigfaltig Probleme, die dann ja auch wieder angegangen werden mussten, die dann verbessert wurden, immer wieder auch. Und ja, jetzt ist er.
Da treten ja dann Probleme auf, mit denen rechnest du gar nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, nein, wir haben zuerst entschieden, wir machen eine Kunststoffkappe wegen dem Gewicht. So. Die Kunststoffkappe, die wurde aber gespritzt. Und gespritzte Kunststoffkappen, da bin ich ein bisschen kritisch persönlich wegen der Konsistenz, weil da ist vieles wichtig beim Einspritzen der Kappe, dass die Qualität konsistent ist. Also wir setzen, wenn wir eine Kunststoffkappe einsetzen, dann setzen wir Kompositkappen ein, das ist also sowas wie Glasfaser. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Entwicklung Glasfaser, wenn wir jetzt in Asien weitergehen, weil das in Deutschland nicht funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, entwickeln wir eine Kompositkappe in dieser Form. Ja, die Maschine, die Formen, die Halterung für die Formen in der Maschine ist zu klein. Das heißt, ich kann mit diesen Maschinen gar keine Kompositkappen machen. Jedenfalls nicht für einen Barfußschuh, weil wir brauchen ja die entsprechende Breite.
Ja.
Dann passen aber die Formen nicht mehr in die Maschine.
Ja, das ist auch schwierig, ja.
Ja, das heißt, dann musst du hingehen und musst eine Aluminiumkappe nehmen.
Ja.
Dann ist natürlich auch die Norm, in der Norm ist es natürlich auch wichtig, also die Kappen müssen ja einen entsprechenden Stoß aushalten, eine Prüfung. Ne? Mhm. Und diese Prüfung wird genau in der Mitte der Kappe gemacht. Das heißt, ich brauche da relativ viel Material, um das zu machen. Das heißt, die Form der Kappe ist dann auch so ein bisschen abhängig von den Prüfungen. Mhm. Das sind alles so Dinge, die uns beeinflusst haben und wo wir viel dran gearbeitet haben. Bis wir dann jetzt endlich dahin gekommen sind, dass wir sagen, okay, der Alukappe, das kriegen wir hin mit den Formen, das passt.
Ja.
Komposit wäre nicht gegangen. Da hätten wir wahrscheinlich eine komplett neue Maschine bauen müssen.
Ja, Sonja, du hattest dazu noch eine Wortmeldung.
Ja, mir fiel halt eben ein, dass wir selbst beim Produktionseinlauf nachher im April, als wir vor Ort waren und die ersten Schuhe gestartet sind, da hatten wir auch noch eine Anekdote, die ich ganz interessant, also lustig fand. Und zwar wurde das Strobelmaterial, in dem Fall ja unser Neo-Shield, das erste Mal richtig gut verarbeitet.
Ja.
Und dann saßen die Mitarbeiter da in Reihe und Glied und wollten halt die Strobelsohlen einstrobeln. Und dann sind dann erstmal der Reihe nach alle Nadeln kaputt gegangen, weil das Material ja so widerstandsfähig ist. Ne? So, ja. Und dann haben sie es ein paar Mal probiert und einer, der war innerhalb kürzester Zeit super fit Und der eine der Mitarbeiter hat dann den Sack genommen mit den Strobelsohlen, hat dem anderen die Sachen rübergegeben, hat gesagt, so, jetzt mach du das, ne? Weil ich muss jetzt erstmal über, die stehen alle hinter mir, ich habe die Faxen dicke. So. Also es war, also schon, auch, wir haben da gestanden, wir haben gelacht, weil selbst wenn man die Sprache nicht hundertprozentig dann verstehen konnte, man anhand dessen, wie das Acting da war,
Ja.
genau sehen, was sie jetzt gerade hatten. Das war, ja, das war halt auch selbst zum Schluss runter noch immer interessant.
Ja, das glaube ich wohl. Sowieso ja auch ein Thema, auf das ich eh gleich nochmal eingehen wollte. Jetzt haben wir gerade den Einschub. Diese Fertigung in Asien wird ja gerne mal recht negativ bewertet. Wir haben da viel drüber gesprochen. Und das wird auch oftmals zu Unrecht negativ bewertet. Es gibt ich sage jetzt mal immer diesen bösen Ausspruch, ne, von Kindern in China unter Wasser mit den Füßen geklöppelt. Das ist ja in eure Partnerfabriken definitiv nicht der Fall. Erzählt doch mal ganz kurz über die Fabrik. Ihr arbeitet mit denen ja schon länger zusammen. Ihr habt mit denen langen Kontakt gehalten, auch über die Corona-Pandemie hinweg. Das ist eine familiär geführte Fabrik, habe ich so richtig verstanden.
Ja, genau das ist es. Und mit denen arbeiten wir schon länger zusammen, als ich bei Bart bin. Also ich glaube 17 oder 18 Jahre mittlerweile schon. Natürlich gibt es sowas. Also dass es in Asien Probleme gibt, aber das ist dann, muss ich jetzt ehrlich sagen, in China kommt das nicht vor. Es ist mittlerweile so, das war vielleicht vor, wie lange fliege ich jetzt nach Asien? Über 20 Jahre. Vielleicht war das mal am Anfang so, aber gerade China ist sehr stringent und sehr, sehr strikt. Die Regierung guckt da genau drauf. Da wird sowas nicht passieren. Zudem ist es so, dass wir unsere Partner sehr gezielt aussuchen. Es ist nicht so, dass wir das auf die Ferne machen, sondern wir sind da vor Ort. Wir sind da regelmäßig vor Ort. Bevor wir uns entscheiden, mit jemandem zusammenzuarbeiten, gucken wir uns den genau an. Gehen durch den gesamten Betrieb, gucken, stimmt da alles? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie sieht die Fabrik selbst aus? Wie sind die sanitären Anlagen? Das wird alles von uns überprüft, bevor wir so eine Entscheidung überhaupt treffen. Und die Betriebe werden auch regelmäßig jährlich überprüft, auf so eine, das ist eine BSCI nennt sich das, ist eine Social Corporate Responsibility Audit, wo die also genau gucken, verdienen die Leute genug, haben sie entsprechend Urlaub, haben sie eine gewerkschaftliche Vertretung, wie sehen die Sanitäranlagen aus, wie sehen die Notausgänge aus, gibt es Feuerschutz und so weiter. Also das ist ein vollumfängliches Audit, das dauert 3 Tage. Und wird dann entsprechend überprüft, dass die auch das alles einhalten. Und da, wie gesagt, können wir uns wirklich können wir froh sein, dass wir so einen Partner haben. Ich meine, die Leute, die können dort, das sind ja viele, viele Arbeiter, die also vom Land kommen und dann so als Saisonarbeiter, die Arbeiter kommen immer wieder jedes Jahr zurück in den Betrieb, weil sie da so einen tollen Arbeitsplatz haben und können kostenlos wohnen, können kostenlos essen. Also das ist ein wirklich ein Vorzeigebetrieb und wir sind froh, dass wir den haben und was anderes würden wir auch nicht machen.
Ja, das ist finde ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass das wirklich diese Negativbehaftung Made in China, ich sage jetzt mal aus grauer Vorzeit, da muss man sich echt mittlerweile von lösen. Aber Ingo, du wolltest dazu noch was anmerken.
Genau, ich möchte das wirklich noch gerne ergänzen. Dadurch, dass wir persönlich so viel auch vor Ort sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur diesen Betrieb, sondern auch die ganzen Zulieferbetriebe irgendwo halt auch kennenzulernen. Wir kennen den Hersteller des der Sohle. Wir kennen, also die machen ja auch nicht alles selber in diesem Betrieb.
Ja.
Der Hersteller für die Aluminiumkappe, der Hersteller fürs Textilmaterial, der Hersteller der Verpackung, auch eine absolut recycelte Verpackung, recycelt und recycelbar, reiner Karton, der auch ohne jeglichen Kleber und sowas auskommt. Aber das nur als Beispiel. Wir kennen also wirklich auch die Zulieferbetriebe unseres Partners und können uns persönlich davon überzeugen und verpflichten natürlich auch unseren Produkt oder allgemein unsere Produktionspartner, diesen Code of Conduct, den wir haben, den wir als Mindeststandard einfach auch festsetzen, auch wiederum weiterzugeben zu deren Vorlieferanten. Es geht ja viel gerade aktuell um Lieferketten, Lieferkettenschutzgesetz etc.
Ja.
Also das ist eine Sache, wo wir auch ein sehr wachsames Auge drauf haben.
Ist ja auch nochmal ein Punkt, wo man auch nochmal ein bisschen drauf eingehen sollte vielleicht. Man spricht ja viel über CO2-Fußabdruck. Oh, das Ding kommt aus China, was das kostet, also an CO2 kostet, das Ding hier hinzubringen und so weiter und so fort. Aber ihr habt mir mal ja auch erzählt, dass tatsächlich einige Zulieferbetriebe überhaupt nicht mehr im europäischen Raum vernünftig dafür vorrätig wären. Das heißt, wir würden darüber sprechen, dass Komponenten verschifft werden müssten, Dinge, die dann vorgefertigt werden, hier wieder zurück verschifft werden müssten, um sie einbauen zu lassen. Also das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man würde eine Endfertigung oder eine Teilfertigung wieder nach Europa oder nach Deutschland holen, hätte man wahrscheinlich noch ein viel höheres CO2-Aufkommen, weil die Wege sich vergrößern würden. Also da geht jetzt quasi, ich sage jetzt mal, das Fließband fließt bei der einen Firma raus und bei der anderen quasi schon fast direkt wieder rein, so mehr oder weniger, ne?
Ja, so ist es. Das ist ja auch das Problem, was wir hatten bei der Entwicklung, dass einfach die Zulieferbetriebe nicht mehr existieren. Das heißt, ich muss das Zeug dann sowieso aus Asien irgendwo importieren, dann habe ich genau dieselben Transportwege. Oder wenn es ganz schlimm kommt und ich kann nur einen gewissen Arbeitsschritt, der dann wirklich nur in Asien machbar ist, dann muss ich das Material erst dahin schicken, dort wird es bearbeitet und kommt dann wieder zurück.
Also doppelte das Wege, ja. Macht auch keinen Sinn, also auch da vor dem Hintergrund Natur, grüner Daumen, Fingerabdruck, Fußabdruck in dem Fall vielleicht sogar besser gesagt, sind wir wahrscheinlich von vornherein auch besser damit, oder seid ihr vor allem damit besser gefahren, es direkt in eine Hand, in eine Region zu geben?
Ja. Wir wollen damit realistisch und transparent einfach auch umgehen. Natürlich würde man sich wünschen, prima, man würde alles hier auf dem Hof machen können, von A bis Z. Die Realität, das wissen wir aber natürlich auch aus ganz anderen Bereichen, ist halt so, dass das hier nicht realisierbar oder dann, wenn es realisierbar, nicht mehr bezahlbar darstellbar ist.
Ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema, Bezahlbarkeit. Ja, man möchte ja auch einen Schuh dann da hinstellen, den der Endkunde auch sich leisten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das bringt ja nichts, wenn man dann auf Gedeih und Verderb den Schuh in Deutschland produziert, aber muss dann hinterher 300 Euro dafür verlangen für ein Werkzeug, so muss man ja ganz klar sehen. Das bezahlt hinterher auch keiner und es sollte ja bezahlbar auch sein, finde ich. Finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Ganz spannend fand ich tatsächlich, dass diese Entwicklungszeiten, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, diese Anekdote, dass tatsächlich ein Schuh dann kam, der doch keine Nullsprengung hatte. Weil ich fand es wirklich spannend und lustig, dass, obwohl ihr vor Ort wart und immer wieder ja auch darauf eingegangen seid und die Leute begleitet habt, und dass dann trotzdem erstmal einer mit Sprengung gebaut wurde, einfach weil die das so gewohnt waren und dann aber eben, weil ihr vor Ort wart, das direkt wieder korrigiert werden konnte und wieder auf diese Nullsprengung zurück. Ich fand das eine sehr spannende Anekdote, weil es einfach zeigt, welche Schwierigkeiten unterwegs immer wieder mal aufgetreten sind.
Dazu habe ich noch eine Anekdote.
Ja, dann los, anekdotenfrei.
denn da treten ja dann Dinge auf, da denkst du erstmal nicht dran. Wenn du jetzt einen normalen Schuh siehst, einen normalen Barfußschuh, ich gehe davon aus, viele sind wahrscheinlich mit eingenähter Brandsohle, dann ist das so, die Brandsohle, die hat ja eine Dicke. Da ist am Rand das Obermaterial angenäht und dann kommt die Sohle da drauf. Wir haben ja das Problem, wir müssen ja eine Kappe einarbeiten. Das heißt, ich habe im Prinzip erstmal eine eingenähte Brandsohle, dann kommt die Kappe da drauf und dann wird das Obermaterial um diese Kappe herumgeschlagen und liegt dann unter der Kappe. Dieses Obermaterial hat aber 2 mm Stärke. Das heißt, wenn ich jetzt eine Nullsprengungssohle habe und dann packt das dann da drauf, dann steht die Brandsohle im Spitzenbereich 2 mm hoch. Das heißt, ich habe eine Negativsprengung. Das heißt, ich habe eine Negativsprengung. Dadurch muss also die Sohle im vorderen Bereich etwas dünner sein, damit das ausgleicht, damit ich letzten Endes in dem Schuh eine Nullsprengung habe.
So, ja, aber das ist dann auch erstmal was, wo man ein bisschen tricksen und fummeln muss, ne? Dass
Ja, wo man
das.
auch dann erst da drauf kommt, ne? Wo man sagt, oh, Mensch, ja,
Wir
natürlich.
konnten das im Endeffekt damit gut lösen, dass wir dann quasi diese Erhöhung, von der Carsten gerade gesprochen hat, mit einem vernünftigen Ausfall so auslegen konnten, dass wir quasi einmal auf Null von der Kappe kamen und hinten auch auf Null als Nullsprengung hinkam und damit einen sehr guten Ausgleich gefunden haben. Deswegen war es im Endeffekt sogar gut, dass es so gelaufen ist, weil wir so ein Resultat hatten, wo wir zum Schluss sagen können, ja, genau so, so ist es genau richtig.
Ja, aus Fehlern wächst manchmal dann das stärkere Produkt. Das muss man ja einfach mal tatsächlich so sehen. Oder so sehe ich das dann in dem Fall. Und
Ja,
das
klar.
ist,
Reden wir nicht über die schlaflosen Nächte, die da waren von
das
uns allen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich weiß noch genau, wie der Schuh aufgeschnitten wurde und Ingo sich dann bei mir meldete und sagte, immer guck mal hier, Scheiße, wir müssen noch mal nachlegen. Ich fand es wirklich spannend, weil in dem Moment habe selbst ich mal eine etwas unruhige Nacht gehabt, habe gedacht, hoffentlich funktioniert das alles und dann kam aber auch zeitnah zum Glück die Go-Meldung, ja, es funktioniert, wir haben es gelöst und das ist einfach eine spannende Reise gewesen und zeigt halt, wie komplex dieses Problem teilweise war, das da zu lösen war, weil man machte Baustelle A fertig und Baustelle B tat sich auf.
Ja, genau. Da war es wieder gut, dass wir vor Ort waren.
Ja, absolut, absolut. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema Zehenkappe gesprochen und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil Carsten, du hast es gerade nochmal angesprochen, du musst Normen erfüllen. Wir vier, wie wir jetzt hier gerade auch zusammen sind, hatten oft das Thema Zehenkappe als Gesprächsthema, wenn wir uns getroffen haben, miteinander in Korrespondenz gegangen, wo wir als Barfußläufer oder barfußschuhaffine Menschen immer gesagt haben, gibt es da nicht noch eine Möglichkeit, anders zu arbeiten, irgendwie die gerader zu arbeiten, zu machen und zu tun. Also wir wollten die Form irgendwie verändern. Und dann gab es ja beim Kickoff nochmal eine große Diskussionsrunde und die fand ich tatsächlich sehr angenehm und da wollte ich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil die Leute sollen draußen einmal verstehen, warum sie so aussieht und die Vorteile auch von diesem Design verstehen. Also das ist ja schon mal eine verdammt breite Zehenkappe. Das muss man ja einfach mal so sehen. Carsten hat es vorhin erzählt, es passte sonst gar nicht in die Maschine für die Kunststoffe. Jetzt haben wir eine Aluminiumkappe. Einen geraden Großzehenbereich könnten wir jetzt zum einen nicht herstellen, habt ihr mir erzählt. Thema Norm, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, Carsten. Und das zweite ist, das war, glaube ich, eher so aus Sonjas Bereich, das Design, so wie es jetzt ist, wirkt nicht so klotzig dadurch, dass es etwas klassischer ist. Trotzdem ist es ja so, dass die breite Zehenbox es ermöglicht, dass der Fuß sich frei entfaltet und damit die Barfußschuhkriterien auch erfüllt sind. Ich hoffe, ich habe das schon mal so richtig. Also, Carsten, vielleicht fängst du einmal kurz an. Warum war es nicht möglich, den Großzeh gerade zu gestalten in dem Fall?
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach gewesen. Ich habe das ja vorhin schon mal versucht zu erklären. Die Zehenschutzkappe wird geprüft, indem ein Gewicht ein keilförmiges Gewicht auf die Kappe fallen gelassen wird. Also 20 Kilo aus 1 Meter Höhe haut das dann darunter. Das ist dann eine Energie von 200 Joule. Dem muss die Kappe widerstehen können. So, und diese Prüfung erfolgt genau in der Mitte der Kappe. So, wenn ich jetzt so eine Kappe konstruiere, dann macht es Sinn, im mittleren Bereich halt möglichst viel Material zu haben, um dieses diesen Impact zu schaffen. Ja? Denn die Kappe, die soll ja nicht zu lang werden, weil je länger sie wird, umso schwerer wird sie und auch umso höher ist die Gefahr, dass die vielleicht in den Fuß reindrückt. Also wir versuchen schon, die möglichst kurz zu gestalten. Und insofern war es wichtig für uns, genau in dem Bereich möglichst viel Material zu haben. Deshalb ist die in diesem Bereich eher ein bisschen mehr, ein bisschen länger, sodass wir also diese ja, asymmetrische Form nicht so stark umgesetzt haben. Ich will noch dazu, wir arbeiten schon an der Lösung, wie wir das vielleicht hinkriegen in
Ja.
Zukunft. Aber trotzdem will ich auch dazu sagen, wenn man sich den Leisten anguckt ohne Kappe, dann sieht man ja, wie der Leisten oder wie der Bereich im Schuh ist. Dann habe ich da schon diesen Bereich oder diesen Platz für die Großzehe, damit die da gerade reinläuft. Denn ich habe ja auch eine Abrollzugabe in dem Schuh. Der Schuh ist ja, der ist ja länger als der Fuß.
Ja.
Und wenn ich dann diesen Bereich abziehe, dann habe ich ja schon in diesem Bereich schon fast eine gerade Großzehe,
Ja.
die eben nur in der Spitze etwas verlängert ist, um da mehr Material zu haben, um die Energieaufnahme zu schaffen, diesen Stoß.
Absolut. Und ihr werdet in den
Du hattest die auch mal an mit deinen Correctors, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen, ihr werdet es auf den Bildern sehen, die ich da auf jeden Fall zu einstelle. Also die Schuhe sind Correctors approved. Also ich habe die mit Correctors getragen und ich habe nun mal einen breiten Fuß mit fast 11 Zentimetern Breite und der hat selbst mit den Correctors vernünftig Platz im Zehenbereich bei dem Schuh meiner Größe. Also wir haben da wirklich einen größengerechten Schuh auch verwendet. Auf den Bildern, also das ist meine Schuhgröße. Sonja, wie gesagt, ich wollte dich auch nochmal dazu reinholen. Das war sicherlich ja auch so dein Hauptmetier mit, weil da ging es ja auch eben um das Design. Vielleicht kannst du nochmal da auch zum Design nochmal was sagen bei der Zehenkappe und eben halt auch zum Sohlendesign, weil da hast du dir ja auch schon was bei gedacht, bei der Art und Weise, wie du die Sohle ausgestaltet hast.
Also bei der Kappe, da würde ich jetzt gar nicht mehr aus meiner Sicht so sehr nochmal drauf eingehen wollen. Ich denke, dazu habe ich einiges soeben schon gesagt, weil sie ja sehr, sehr kräftig war und dass ich gerne hätte, dass die schlanker halt eben wirkt. Und Carsten hatte seinen Part auch schon dazu gesagt. Gerne kann ich aber nochmal was halt eben zur Sohle und zur Sohlengestaltung halt eben sagen. Da haben wir uns damals relativ viele Gedanken zugemacht. Ja, ne, was wollen wir denn alles erfüllen? Ne? Wohin soll unsere Reise insgesamt halt eben gehen? Und da war es damals so, dass wir gesagt haben, okay, was wollen wir alles da drin haben in unserer Sohle? Für uns war klar, die soll halt irgendwo runder werden, sie soll weicher werden, sie soll unser Go and Relax halt eben optisch halt eben mit reinbringen. Wir wollen unser Logo mit in die Sohle reinbringen. Wir wollen die Nullsprengung dort sehen. Wir wollen vernünftige Proportionen und Wiedererkennungswert haben. Deswegen sieht es so aus, dass wenn man sich die Sohle von der Seite her betrachtet, dass man von außen her quasi auf der Höhe des Go and Relax immer wieder halt sehen kann, dass dort das, dass man an der Seite halt eben direkt erkennen kann, dass dort das Go and Relax wieder zu finden ist. Hinten an der Ferse, Richtung Ferse, sieht man immer unser Logo, was sich darstellt. Es steht immer das Unbox Your Nature drauf. Andererseits wollten wir auch eine Sohle haben, die von der Seitenoptik her so ist, dass wir die bei vielen Typen von Schuhen nachher einsetzen können. Denn da war ja auch der Ursprung erstmal das Schwerste für uns zu schaffen. Das hieß für uns S3 Schuhe halt eben zu machen. Und natürlich haben wir auch vor, S1, S1P Schuhe zu machen, wo natürlich sicherlich auch andere Schuhtypen drauf sollen und auch andere Schaftmaterialien. Das heißt, auch da musste eine Sohle gefunden werden, die optisch auf viele Typen aufgesetzt werden können. Deswegen haben wir uns auch für diese Seitenoptik entschieden, die ja sehr, sehr viel schlichter ist wie das Bodenprofil. Ja, das sind so Dinge, die, ja, die dann halt mitgegeben wurden, wo wir uns auch sehr einige Marketten angeschaut haben. Marketten sind halt Darstellungsweisen aus Gips oder Holz oder die halt aus oder 3D abgedrückt sind. dass wir uns das angesehen haben, gesagt haben, okay, dahin geht unsere Reise. Wir wollten halt eben auch, dass die Ferse noch vernünftig festgehalten wird, deswegen der Schwung nach hinten runter.
Auf das Sohlendesign wollte ich gerade tatsächlich noch mal eingehen, wo ja, ich sage jetzt mal so stilistisch oder stilisiert der Fuß so ein bisschen sich wiederfindet. Das fand ich auch ganz nett, weil es eigentlich auch zeigt, dass die Sohle, wenn man es sich von unten schon anguckt, wirklich auch sehr schön fußförmig ist. Und das ist ja tatsächlich der Punkt, worum es geht. Und wie gesagt, es kam dieser Kritikpunkt auf mit der Kappe, aber es gibt einmal die Notwendigkeit und zweitens gar nicht, ist es gar nicht so das große Problem, wie es im ersten Moment optisch scheint. Und gerade wenn man sich von unten die Sohle anguckt, sieht man das nämlich auch sehr schön dargestellt durch dieses fußförmige Profil, das da aufgebracht ist.
Genau, also tatsächlich, genau, wenn man von unten drauf guckt, gerade der Zehenbereich, die Zehen, die fünf Zehen, die fünf Strahlen zu den Zehen, sagt man ja auch, die zeigen sich wirklich dann halt auch an den Profilköpfen. Das unterstützt auch die, ja, seitliche Torsion, die Bewegung vorne. Und zusätzlich ist, sind es auch noch, ich sag mal, was nun mal unverwechselbar ist bei einem Menschen, ist auch immer der Fingerabdruck. Und wirklich so die Linien eines Fingerabdrucks, oder genauso ist es ja auch der Zehenabdruck, diese Linien, diese Rillen, die finden sich tatsächlich, um auch die Verbundenheit zur Natur, zum Fuß irgendwo zu zeigen, finden sich in der Sohle dann auch noch wieder.
Ich sag mal so, ich könnte jetzt noch über ganz viele Punkte mit euch weiterquatschen. Wir sind jetzt aber schon deutlich über die Stunde hinaus, sodass ich tatsächlich so als letzten Punkt für den heutigen Tag gerne auf einen kleinen Ausblick kommen würde. Sonja, du hast es gerade schon angedeutet, es wird neue Modelle oder weitere Modelle geben. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch mal kurz beim Phoenix, weil auch da gibt es ja einen kleinen Ausblick. Wir starten jetzt am heutigen Tag beim Phoenix mit, bitte korrigiert mich, Schuhgröße 39 bis 46,
Bis
stimmt? Bis
48,
48,
ja.
Dankeschön. Das habe ich auch bei der Folge am 1.8. ja schon betont, bitte achtet auf die Größentabelle. Ganz wichtiger Punkt, die Schuhe fallen ein bisschen größer aus als die meisten anderen Barfußschuhe. Also da bitte die Tabelle beachten. Aber auch da gibt es schon beim Phoenix jetzt was Neues. Noch in diesem Jahr. Ingo, wo geht die Reise da so ein bisschen hin beim Phoenix?
Ja, also wir haben diesen Schuh zuerst in unserem Denken als Herrenschuh irgendwo immer gedacht und haben deswegen auch den Größengang 39 bis 48 dann zugrunde gelegt, sind jetzt da, haben auch gerade auch durch euch in der Barfuß-Community einiges dazugelernt. Wir sprechen jetzt nicht mehr zwangsläufig von einem Herren- und Damenschuh, was in der Sicherheitsschuhbranche sonst häufiger ist oder eigentlich Usus ist, sondern wir sprechen von einem breiteren Modell. Und dieses breitere Modell kann sowohl von Herren, aber auch von Damen getragen werden. Die Feststellung haben wir jetzt bei einigen Trageproben gemacht in den kleinen Größen. Damen, die mit der Größe 39, 40, 41, die vielfach gut damit zurechtgekommen sind. So, und deswegen wird mit der nächsten Produktion, die dann im November verfügbar ist, werden wir nicht mehr nur bei 39, sondern bereits ab der Größe 36 starten und dann gerade auch von der Menge ein größeres Augenmerk natürlich auch auf die Größen 36 bis 41, 42 legen, die jetzt am Anfang auch ab 39 tatsächlich etwas knapp sind. Also da bitten wir jetzt schon mal darum, ja, unsere Produktions- oder unsere Vertriebspartner haben sich damit eingedeckt, aber halt auch so, wie sie jetzt verfügbar waren. Da werden wir entsprechend draufsatteln und ab November von Größengang als auch von der Menge her nochmal einiges zusätzlich anbieten können.
Sehr schön. Ja, und dann, ihr hört es ein bisschen raus, es ist das breite Modell, das heißt, es ist auch über kurz oder lang ein schmaleres Modell geplant für diejenigen, für die den Schuh ein bisschen zu breit haben. Wir haben ja immer auch schmalfüßige Barfußschuhträger. Und Sonja hat es gerade schon erwähnt, es wird andere Sicherheitsklassen geben. S1, S1P und was das Ganze heißt, wisst ihr da draußen als Sicherheitsschuhträger wahrscheinlich besser als ich und ihr als Hersteller natürlich sowieso. Auf jeden Fall wird da die Entwicklung weitergehen, nicht nur mit anderen Modellen, sondern auch die Entwicklung am Modell wird weitergehen. Das hat uns ja der Carsten, sag ich schon, ich bin aber bekloppt, der Carsten gerade auf jeden Fall schon gesagt. Und der meldet sich auch schon wieder. Was hast du denn noch Schönes?
Ja, ich wollte noch was zu der Größentabelle sagen.
Ja, sag.
Ich muss dir nämlich widersprechen. Unsere
Okay.
Schuhe fallen nicht größer aus, alle anderen fallen zu klein aus.
Ja. So rum kann man natürlich auch einen Schuh
Nein,
draus machen.
nein, nein, Scherz beiseite. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, damit das auch alle wissen. Ein Schuh braucht ja eine Abrollzugabe. Na, das heißt, der Schuh muss immer länger sein als der Fuß, denn wenn sich der Fuß, wenn man sich hinstellt, wenn man geht, dann wird der Fuß größer im Verhältnis.
Richtig.
Wenn man abknickt, wird der Innenraum kleiner im Verhältnis.
Ja.
Also wir brauchen diese Abrollzugabe.
Richtig.
Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Wir sind der Meinung, dass 12 mm Abrollzugabe korrekt sind, dass man die braucht, vor allem in einem Sicherheitsschuh. Weil ich habe da eine feste Kappe, die auch schmerzen kann, wenn man drankommt, wenn der Schuh zu kurz ist. Deshalb sagen wir 12 mm. Das heißt, bei einer Größe 270 ist der Leisten beim Barfußschuh jetzt sogar noch etwas kürzer. Der ist dann nämlich 280. Wir haben da nur 10 mm, weil der eben breiter ist. Aber das ist dann auch das Minimum.
Genau, also diese
Ne?
zehn
Aber die
Millimeter
brauchen wir.
Zugabe, keine Frage, richtig, sagen wir auch immer wieder. Trotz alledem ist es halt so, wir sagen das immer wieder ja hier auch im Podcast, die Größentabellen sind bei allen Herstellern zu beachten, weil eben jeder Hersteller woanders herstellt und die Normierungen da teilweise sehr weit auseinanderdriften. Manchmal liegt es auch an Umrechnungen aus dem Amerikanischen und so weiter und so fort. Von daher da auf jeden Fall drauf achten und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich jetzt so, also wir haben jetzt alle, das fand ich ganz witzig eigentlich und damit, das will ich noch ganz kurz zum Abschluss erwähnen, wir hatten ja für den Kickoff eingefordert, man möge uns bitte die Größen schicken. Und ich habe es zwar extra formuliert, man möge uns die Fußgrößen schicken, trotzdem haben viele die Schuhgrößen geschickt. Und ganz konsequent haben die Efi, die jetzt heute ja nicht dabei ist vom Marketing und ich, ganz konsequent, wenn Schuhgrößen geschickt wurden, haben wir konsequenterweise eine Nummer kleiner geschickt. Und alle haben die Schuhe bekommen, sich bedankt für die ganz toll passenden Schuhe. Auch obwohl sie eine Nummer kleiner sind, weil die es nämlich nicht glauben konnten. Ach, guck mal. Also von daher, sie fallen etwas größer aus als die meisten Barfußschuhe auf jeden Fall. Also von daher, da ein bisschen auf die Tabelle achten und schon habt ihr den passenden Schuh für euch. Aber auch da, die Tabelle ist sehr detailliert und bietet euch alle Angaben, die ihr braucht. Wie gesagt, wo ihr die Schuhe kaufen könnt, abgesehen vom Hersteller hier Barg selber, findet ihr einmal in den Shownotes und wenn ihr ein bisschen zurückgeht, bei der Folge am 1.8. erzählen wir es euch auch. Ja, wie gesagt, wir haben die Stunde deutlich geknackt. Ich könnte mit euch locker noch eine zweite Stunde, eine zweite Folge, eine dritte Folge, weil es gibt wirklich viel zu hören. Mit Carsten kann ich alleine drei Folgen aufnehmen zum Thema Normierung. Obwohl
Ja,
ich
sag
das.
mir wann.
Ja, also ganz ehrlich, ich fand das total spannend. Ich hoffe, wir haben das oder ich kriege das vernünftig dargestellt jederzeit, auch wenn ich da gefragt werde, weil das sind wirklich. Oh, es sind Hausnummern, das alles zu kennen. Von daher Chapeau und Hut ab, dass du da dich so gut auskennst. Von meiner Seite würde ich tatsächlich erstmal nichts mehr zum Schuh zu sagen haben oder zu fragen haben. Ich hoffe, wir haben euch da draußen den Schuh, die technischen Feinheiten, die kleinen Probleme, die Entwicklungszeit ein bisschen näher bringen können. Vielleicht ergibt es sich tatsächlich noch mal über Fragen, die ihr uns gerne zusenden wollt, dass wir doch noch mal eine zweite Folge machen, wo wir noch mal auf Fragen eingehen. Spätestens wenn ihr ein neues Modell rausbringt, lieber Ingo, dann möchte ich euch hier gerne wieder einladen und hören und das unseren Hörern hier näher bringen. Und
Sehr
ansonsten
gerne.
möchte ich es so halten wie immer, würde es jetzt aber ein bisschen abkürzen, insofern, dass ich nur einer Person, nämlich dir, lieber Ingo, als Chef jetzt Folgendes anbiete. Du darfst jetzt noch einmal das letzte Statement des Tages, bevor wir uns verabschieden, hier geben. Was immer wir noch nicht besprochen haben, was du sagen möchtest, Gruß an die Mutti von mir aus geht auch. Alles kein Problem. Die letzten Minuten vor der Verabschiedung gehören jetzt ganz allein dir und deiner Firma Bark.
Ja, ganz vielen Dank, lieber Alex. Also an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal wirklich für deine Unterstützung, auch im Entwicklungsprozess und dein Feedback jeweils bedanken. Wir haben durch dich auch die Barfuß-Community besser kennengelernt. Das ist bewusst diesmal auch unser Hauptansprechpartner, dass wir über Barfußschuhhändler gehen. Unsere Sicherheitsschuhpartner bekommen diese Schuhe jetzt natürlich auch nach und nach. Also von daher sollte es kein Problem sein, sich diese Schuhe nachher auch zu besorgen. Wichtig ist mir aber eigentlich, ja, ich sag mal, das, worum es eigentlich geht, um den Träger, um dass die Leute zufrieden sind, dass es nicht so heißt, ja, im Endeffekt sind 80-90% der Leute, die Sicherheitsschuhe tragen, haben Probleme mit den Füßen, teilweise wissen sie es noch nicht mal und agieren nicht darauf. Wir möchten da schon eine mit dazu beitragen, dass da mehr Sensibilität ist, dass man mehr auf seine Füße achtet, dass man mehr auf seine Gesundheit achtet. Und ja, auch in diesem Bereich, das Schützende ist das eine, aber die langfristige Gesunderhaltung ist das andere. Und die Natürlichkeit, die ist dann einfach auch wichtig. Und deswegen auch möchte ich schließen, neben dem Dank an unser Entwicklungsteam auch nochmal, einfach mit unserem Slogan und mit den Worten, Unbox your nature. Entpacke deine Natur.
So ist es. Ja, vielen lieben Dank nochmal auch von meiner Seite, dass ich an dieser Reise, an diesem Schuh so teilnehmen durfte. Das war für mich eine extrem spannende Erfahrung. Wenn mir das vor 4 Jahren einer erzählt hätte, dass ich mal in so einem Projekt mit dabei sein kann, den hätte ich für bekloppt erklärt, muss ich einfach mal ganz offen so sagen. Von daher war das eine sehr große Ehre für mich, dabei sein zu dürfen. Und ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch heute. Wie gesagt, ihr da draußen habt hoffentlich viel über den Schuh und über die Firma Bark erfahren. Und zwar alles, was auch für euch wichtig ist. Ansonsten fragt uns doch gerne oder schaut nochmal nach auf der Homepage der Firma, die wir euch, wie gesagt, verlinken. Wir hören uns wieder am 1.9. Wahrscheinlich dann mit dem Thema Belenka. Da haben wir einen neuen Schuh im Test. Vielleicht bis dahin dann auch schon mit einem neuen festen Podcast-Partner. Da bin ich ja noch in Arbeit. Ihr werdet es hier erfahren. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Ein Abonnement nehme ich immer gerne her. Und wir hören uns wieder am 1.9. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss. Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpod.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla, Barfuß.
Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Fragst du, drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ah. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, für das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Teile weggeworfen. Bin frei, ich lasse los. Ich bin neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt, steh fest, ich spüre jede Pore meiner Haut und alle Last fällt ab. Ah. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nehmen, er verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier und ich will mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.